Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Letzte Woche haben wir über Privatkredite gesprochen und diverse Cliffhanger gesetzt in Bezug auf Zahlungsausfälle. Heute sprechen wir über das, was dann ganz am Ende der Kette passieren könnte, die Pfändung. Ein Wort, das viele kennen, aber kaum jemand wirklich versteht. Was bedeutet eine Pfändung? Wie kommt es überhaupt dazu? Und kann man sowas wirklich verhindern? Sören hat jahrelang im Bereich Pfändung gearbeitet und bringt heute Einblicke, die man sonst nicht bekommt. Und Kevin und Nicole sind natürlich auch dabei. Hallo zusammen! Wo ist Nicole?
Die holt noch ihren Schal.
Nicole ist noch Pfandflaschen sammeln.
Für die Pfändung.
Richtig, die Pfändung. Genau. So ist es, ja. Aber es ist trotzdem schön, dass wir zumindest da sind. Schön, dich wiederzusehen, Rebecca. Es ist schon so lange her.
Haben wir jetzt schon angefangen? Dann muss ich jetzt ja nochmal hochoffiziell Hallo sagen. Hallo!
Hallo! Na gut, dann warten
Folge
wir jetzt auf...
mit einem liebevollen Hallo. Wollen wir was im Chor aufsagen?
Guten Morgen,
genau.
Frau Winkelmann.
Ja.
Gleich, wenn sie kommt. Und
mit Brille.
Guten
Morgen,
Frau Winkelmann.
Was?
Jetzt hat die uns nicht mal gehört.
Oh Mann.
Nochmal.
Guten Morgen.
Habt ihr das jetzt gemacht?
Ja, klar. Wir können einstellen, dass du nichts hörst. Das.
Komm, jetzt fang mal an. Das ist doch hier voll der Scheiß heute.
Ich kann das nicht.
Oh, bevor es jetzt.
Fucking, ey. Jetzt habe ich das hier verstellt. Okay, wir können los. Wann sind wir da?
Ich will nach Hause.
Kommen wir zum Fail der Woche. Und ich glaube, da hat Nicole was, oder?
Hä?
Hast du was?
Was habe ich denn?
Das hast du doch schon ganz stolz erzählt.
Hast du nicht ein Fail der Woche für uns, Nicole?
Welchen? Ich weiß nicht. Aber ich habe keinen Fail zur Pfändung. Was ist das?
Nee, brauchst du auch nicht. Aber du. Oh, ich lege mich nochmal hin.
Ach, oh Gott, Rebecca!
Einmal mit Profis.
Läuft die Aufnahme etwa? Seid ihr eigentlich verrückt?
Du, alles wartet nur auf dich. Alles ganz entspannt.
Aber was denn jetzt genau?
Oh, ja, Schatz. Dein Fail der Woche. Da ist, doch was mit der, ist doch was mit so einer Kaufpreiszahlung schiefgegangen.
Ach so. Wenn das Einzige wäre. Ist aber nicht. Aus dem Garten gibt es schon die neuesten. Die neuesten Highlights von vor einer Stunde.
Haben wir es jetzt?
Möchtest du es davon erzählen?
Ja, sehr gerne. Wie soll ich es am besten verpacken, ohne dass es blöde rüberkommt? Also, in der Regel ist es so, wenn denn dann der Verkäufer und Käufer zusammenkommen, sitzen die irgendwann, wenn die Finanzierung klar ist und durch ist, sitzen die zwei beim Notar. Dann liest der Notar den Kaufvertrag vor und liest auch vor, wo denn der Kaufpreis hin überwiesen werden soll. Nämlich auf das Konto von dem Verkäufer. Lange Rede, kurzer Sinn. Kaufpreisfälligkeit war am 01.01.2026. Wir haben leider ein paar Tage schon verstreichen lassen und dann haben wir mal die Bank mit den drei orangen Buchstaben gefragt, wo denn die Kohle bleibt. Da hieß es dann, ja, uns fehlt aber leider noch ein aktueller Grundbuchauszug, woraus ersichtlich ist, dass der alte Eigentümer gestrichen ist und der neue Eigentümer eingetragen ist. Okay, auch da wieder den Notar angerufen. Ja, aber das habe ich doch der Bank schon am 17. Dezember geschickt. Mhm, gut. Hinterher telefoniert, dann kam die Antwort, es tut mir leid, aber die Arbeitsweisung sieht nicht, meine Arbeitsanweisung sieht nicht vor, dass ich mit Ihnen als Vermittlerin telefoniere. Okay, dann können Sie doch vielleicht dem Kunden eine E-Mail schreiben oder ein Schriftstück per Post oder, nee, kann ich nicht, aber ich kann das in die digitale Postbox packen. Ich sage, dann machen Sie doch mal. Gesagt, getan, Grundbuchauszug ist dann nochmal gekommen, haben wir dann alles nochmal hochgeladen. Und gestern rief mich dann der Kunde an und sagt, Nicole, ich habe ein Problem. Da habe ich gedacht, nein, was ist jetzt schon wieder los? Ich habe so viel Geld auf dem Konto. Naja, wenn du nicht weißt, was du damit machen sollst, kannst du es mir auch schicken. Also ich finde eine Lösung auf jeden Fall. Ich sage, was heißt das denn? Ja, das Geld, was eigentlich an den Verkäufer gehen sollte, ist auf meinem Konto gelandet.
Hm. Das ist so unglaublich. Okay.
Ja, dann kann ich das, ja, dann überweis doch. Ja, kann ich aber nicht, weil mein Überweisungslimit ist nur bei 5.000 Euro.
Mach in mehreren Raten.
Okay, wir haben ein bisschen mehr als 160.000 Euro, die überwiesen werden müssen. Das heißt, du hast so ein paar Tranchen, also bist den ganzen Tag mit deinem Online-Limit beschäftigt. Jetzt ist dann endlich heute Morgen aufgefallen, ach, wir haben leider nicht verglichen, was in der Fälligkeitsmitteilung steht, sondern haben einfach auf das Kundenkonto ausgezahlt. Wäre der Kunde jetzt arschig und es würde noch Filialen geben, wo Kassenverkehr wäre in nicht anzumeldenden Höhen, dann würde ich zur Bank gehen, würde die Kohle abhauen und würde mir einen schönen Tag machen, einen schönen Urlaub und würde dann sagen, naja, also wo der Kaufpreis hin ist, keine Ahnung, aber hier nicht.
Habe ich nicht gesehen, war nie da.
Es ist unglaublich. Also das zeigt mir, es wird einfach nicht mehr gelesen. Das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal. Wenn wir uns die Mühe machen und dem Banker mitteilen wollen, was denn die Struktur oder was die Finanzierung ist und um was es überhaupt geht, das sind meistens zwei DIN A4 Seiten vollgeschrieben, liebe Rebecca. Das interessiert irgendwie keine Sau. Das liest keiner. Und Fälligkeitsmitteilung anscheinend auch nicht.
Du hast mir das ja erzählt gehabt und dann habe ich da nochmal drüber nachgedacht. Und man muss ja fairerweise der Bank mit den drei Buchstaben, die es jetzt leider verbockt hat, zugutehalten. Es gäbe ja durchaus Konstellationen, wo das auch richtig sein kann. Also, es ist ja so, Rebecca, normalerweise kriegt, hat Nicole natürlich recht, den Kaufpreis ja in der Regel der Verkäufer. Aber es kann ja sein, dass der Verkäufer selbst, der hat vielleicht noch ein Darlehen bei einer Bank. Dann steht in dieser Kaufpreisfälligkeit drin, ein Teil oder der ganze Kaufpreis, der geht dann entsprechend an die Bank auf das Konto, wo der Verkäufer halt auch noch das Darlehen hat. Das muss ja zuerst einmal zurückgezahlt werden. Es könnte also sein, dass die Bank mit den drei Buchstaben sich insofern vertan hat, dass sie dachten, dass unser Kunde ein Darlehen an den Verkäufer gegeben hat für das Haus und dann jetzt quasi das Geld zurückbekommt und um das Darlehen von dem Verkäufer, was er gegeben hat, wieder
abzuholen. Ich bin raus, ich habe nichts verstanden.
Echt nicht?
Echt? Da also hatten wir doch auch mal so eine Folge, ne? Ich hatte mal eine Finanzierung gehabt.
Wo irgendwelche Leute ausgelaufen sind.
Ihr müsst halt auch komplexer denken können. Der Kunde, der jetzt den Kaufpreis bekommen hat, wäre quasi in der Logik die Bank, an die sonst manchmal ein Teil des Kaufpreises geht.
Wir haben dich schon verstanden.
Er hat das Darlehen. Ja. Ja?
Aber meinst du denn, so komplexes Denken... Nee, das sage ich jetzt nicht. Nein.
Und ich habe noch eine andere Frage. Der hat ja das mit der, da kam ja der Spruch mit der Arbeitsanweisung, ne? Geil wäre gewesen, wenn du gefragt hättest, ob denn Atmen auch in seiner Arbeitsanweisung drin steht.
Ach, hör auf.
Und wenn nicht, dann bitte bitte halten Sie jetzt die Luft an. Ja. Viel Spaß.
Was denn jetzt?
Sören, was ist eine Fendung? Möchtest du jetzt die neue Moderation machen? Sollen wir Rebecca entlassen?
Und Rebeccas Part übernehmen will, vielleicht können wir mir eine pinke Perücke holen.
Kamelle.
Warum eine pinke? Ich dachte, Rebeccas Haare sind eher rötlich.
Ja, aber er muss sich ja ein bisschen abgrenzen von Rebecca. Ja, dann bist du halt Rebeccas Schwester.
Das ist ja eh schon, das ist ja eh schon klar.
Das ist ja nichts Neues. Dann kann Rebecca ihre Miete nicht mehr zahlen und geht in den Knast.
Da sind wir wieder. Ich bin wieder im Knast. Ende.
Aber bis du im Knast bist, machst du noch weiter.
Ja. Solange moderiere ich hier noch und ich moderiere jetzt ins Zaster-Tagebuch rein. Und ich glaube, Kevin hat was für uns. Hat der Hai dein Tagebuch wieder ausgekotzt?
Andere Seite, aber ist egal.
Welcher Hai?
Er hatte doch letzte Mal das Tagebuch nicht, weil das doch vom Hai gefressen wurde.
Ich habe doch mit, und dann hatten wir das mit den schwarz-gelben Orcas und so. Erinnerst du dich?
Mhm.
Mal mehr, mal weniger.
So, was wolltest du sagen?
Wer jetzt, Kevin oder ich?
Du.
Ich? Wer jetzt, Kevin oder ich?
Liebes Tagebuch. Da ist ja so draußen. Also, ich habe ein Gedicht geschrieben.
Ein Gedicht?
Ja.
Okay, hau raus.
Kurz und knackig. Egal. So, pass auf. Wenn Flocken tanzen, leis und sacht, hat Schnee die Dächer weiß gemacht. Die Welt wird still, die Straßen glatt. Doch Kevin bleibt stets auf der Matt. Das ist mit einem Apostroph, da muss man eigentlich gehört der Matte hin. Ich muss es aber kürzen, damit es Sinn ergibt. Richtig. Mit Herz für Träume, klarem Blick, führt er zur ersten Immobilie geschickt. Ob Schneegestöber, Eis und Wind, er
jetzt kommt der Matt.
Jetzt musste ich gerade an Ariel aus dem Dschungelcamp denken, wegen dem Wind. Da hat's ja keine Angst vor.
Oh.
So, ob Schneegestöber, Eis und Wind, er sorgt, dass junge Käufer sicher sind. Denn wo andere nur Kälte spüren, hilft er, den Eigenheimweg zu kurieren. Mit Zahlen, Zinsen, Plan und Mut tut er, was ein Berater eben tut. So ruht die Welt in Eis und Ruh, doch Kevin, der bringt Wärme dazu. Im Winter wie im Sonnenschein bringt er Menschen in ihr Eigenheim. Bums.
So. Okay.
Wow.
Süß, ne?
Ist schon fertig?
Ja, ich sag ja, kurz und knackig. Wir haben noch keine Zeit. Wir sind schon 20 Minuten dabei und haben noch nicht einmal über das Thema gesprochen.
Das war erstmal wundervoll, Kevin. Das muss ich dazu noch sagen.
Danke.
Jetzt kommen wir dazu, worauf Kevin schon ewig gewartet hat. Das Thema Fendung. Wir kommen zum Hauptthema, Kevin.
Ja,
es
sehr
ist
gut.
Es ist jetzt soweit.
Super.
Könnt ihr mir sagen, was ist eine Fendung und was passiert da genau?
Hat nicht irgendeiner von euch beiden in der Fendungsabteilung gearbeitet?
Er war's.
Ja? Also bei mir ist er unten.
Er war's. Der mit der Glatze.
So.
Das ist aber gemein. Leute immer auf ihren Haarschnitt irgendwie zu reduzieren, ist halt nicht so richtig nett. Ja, also ich habe tatsächlich in einer Fendungsabteilung gearbeitet, ist richtig. Ja, wo fangen wir denn an?
Was ist eine Fendung?
Mhm. Stell dir vor, du hast von irgendwas eine Rechnung, liebe Rebecca. Zum Beispiel, ganz beliebt sind gern sowas wie Handyrechnung. Das wird ja abgebucht und wir tun mal so, du hast aber, weil du halt den Job an Kevin verloren hast, kriegst du jetzt kein Gehalt mehr und es wird trotzdem probiert, das abzubuchen und irgendwann funktioniert es halt leider nicht mehr. Du bist halt auch tief in Trauer, nachdem du den Job an Kevin verloren hast und kriegst dich auch nicht mehr hoch zum Arbeiten und dann ist halt irgendwann Ende Gelände und wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, auch Banken machen das ja so, wenn nicht gezahlt wird, dann kriegst du erstmal einen netten Brief, so ein bisschen so als Erinnerung und dann wird es irgendwann ein bisschen deutlicher, direkter und irgendwann geht es so in die Richtung, alles klar, jetzt mahnen wir und wenn nicht gezahlt wird, dann geben wir das entsprechend weiter. Und eine Fendung ist dann, ja, wenn man so will, eigentlich der letzte Schritt in dieser Kette von netter Brief bis über Mahnkosten bis halt zu dem Punkt, wo dann gesagt wird, so jetzt wird tatsächlich eine, kommt es zur Fendung. Und ja, das ist ein, Vollstreckungsbescheid, wo in dem Moment dein Konto gesperrt wird. Weil gesagt wird, alles klar, Nicole?
Ich habe eine Frage. Bevor die Pfändung kommt, oder wenn die Pfändung kommt, kam vor der Pfändung auch schon ein Mahnbescheid oder Vollstreckungsankündigung? Ja, ne?
Ja. Ich hatte doch gesagt, auch ne, mit Mahnkosten, hat die erzählt.
Also Mahnung ja, aber ich die Frage erschließt sich mir, ich hatte noch nie eine Pfändung.
Ich zum Glück auch noch nicht.
Von daher war mir nicht bewusst, wie der Weg dann ist. Nach Rechnung kommt die Mahnung, nach der Mahnung kommt der Mahnbescheid, danach kommt der Vollstreckungsbescheid und dann kommt die Pfändung.
Ja.
Letzter Part.
Und wenn halt die Pfändung kommt, dann ist in dem Moment ist tatsächlich dann das Konto quasi gesperrt. Also dann kannst du auch nichts mehr machen. Wenn du dann hingehen möchtest und was bezahlen möchtest, geht nicht mehr. Wenn du Geld abheben möchtest, nope. Das ist halt wirklich gesperrt. Ja, und kriegst du auch tatsächlich dann nur weg, in der Regel, wenn du halt die Pfändung bezahlt hast. Dann ist das Konto wieder frei, aber ansonsten hast du halt ja erstmal vom Grunde her ein Problem.
Und da muss man gucken, dass die Familie einen durchbringt.
So ja, man kann auch ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto einrichten. Also, dass du aus deinem Girokonto, dass du das umwandelst in ein Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, sodass du einen sogenannten Pfändungsschutzfreibetrag, ne?
Nein, nur Pfändungsfreibetrag. Pfändungsfreibetrag.
Den meine ich, den hast du dann. Das heißt, du kannst pro Monat trotzdem über einen gewissen Teil deines Geldes verfügen, damit du nicht völlig am Ende bist. Aber alles darüber hinaus wird dann automatisch an den Pfändungsgläubiger ausgekehrt, sodass schon mal Teile bezahlt werden von deiner Pfändung. Das heißt, wenn
das
du
muss
Pfändung,
aber, ja.
Ja. Also
das
du
muss
hast
halt Pfändung, eingerichtet werden. Also das ist ganz wichtig, ne? Also du hast jetzt nicht, du kriegst eine Pfändung und du hast dann automatisch dieses Pfändungsschutzkonto, P-Konto, wie man es auch immer nennen möchte, sondern das muss tatsächlich eingerichtet sein. Bis das eingerichtet ist, geht am Konto gar nichts.
Ja, und vor allen Dingen sind Pfändungskonten in der Kontoführung deutlich teurer wie ein normales Konto. Und der Pfändungsfreibetrag ist auch nicht bei jeder Person gleich. Der ist unterschiedlich. Kommt, glaube ich, drauf an, ob du Kinder hast, ob du verheiratet bist. Dann hast du nochmal einen anderen Freibetrag.
Der kann sich dann erhöhen, ist richtig, ja, genau.
Also Kontoführungsgebühr ist dann aber bankenindividuell. Das war bei den Banken, wo ich tätig war, war das gleich teuer. Tatsächlich.
Echt? Nee, bei uns.
Kontoführungsgebühr
ja,
war
das liegt aber auch daran, also ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen, was das angeht, plaudern, gerade so Pfändungsschutzkonten. Wenn man schon mal in dem Bereich gearbeitet hat, kriegt man daher einiges mit. Das ist natürlich logischerweise, also keine Bank der Welt, und das kann ich auch nachvollziehen, möchte einen Kunden mit einem Pfändungsschutzkonto. Einfache Begründung dafür, du kannst mit diesem Kunden logischerweise nichts machen, weil der hat ja quasi schon kein Geld, deswegen bezahlt er seine Rechnung nicht. Das ist jetzt also nicht der typische Kunde, mit dem du demnächst deine Geldanlage machst. Eher unwahrscheinlich. Dem kannst du logischerweise, wirst du dem auch in Zukunft erstmal keinen Kredit geben können. Das heißt, das ist halt wirklich ein Kunde, den möchte eigentlich eine Bank eher lieber nicht haben. Und gerade, glaube ich, die größeren Institute, die überregionalen, spielen dann halt gern so eher in die Richtung, ja, mach das mal so bei der regionalen Volksbank und Sparkasse. Und ich glaube, es gibt durchaus auch die ein oder andere Volksbank, die dann gerne versucht auch zu schauen, es so kompliziert zu machen, um auch die dann wieder Richtung Sparkasse zu schieben und von der Sparkasse die gerne wieder. Also es will halt eigentlich keine Bank haben.
Wir haben leider keine Kontonummer mehr frei. Gehen Sie mal zur Sparkasse, da ist bestimmt noch eins über.
Wer sagt denn sowas?
Ach, so läuft das.
Habe ich mal gehört, dass das die großen, dass es die große Menschen
Gruppe.
Was war die Frage jetzt?
Wie läuft denn sowas im echten Leben ab und was sind vielleicht typische Ursachen und Auslöser für so eine Pfändung?
Ich hatte ja, wo wir vor kurzem in einer anderen Folge drüber gesprochen haben, ich würde mal eben aus dem Nähkästchen und dann haut ihr einfach mit dazu. Weil,
wollen wir, Nicole? Wir können ja kurz Kaffee.
Mach mal. Ja. Viel Spaß. Ich habe ja tatsächlich eine Zeit lang in der Pfändungsabteilung gearbeitet also quasi in einem Unternehmen oder in einer Abteilung, die geführt, die sich wirklich nur mit der Pfändungsbearbeitung beschäftigt hat. Also Pfändungsbearbeitung heißt in dem Fall für Banken, das entsprechend übernommen hat. Weil es geht halt genau darum, ne, Konten müssen tatsächlich, wenn halt was reinkommt, also wenn eine Pfändung reinkommt, müssen Konten gesperrt werden. Im Zweifel geht es darum zu gucken, wie viel Pfändungsfreibetrag hat halt jemand. Also wenn dieses P-Konto eingerichtet ist, also da gibt es so ein paar Themen einfach, die müssen halt bearbeitet werden. Das ist auch relativ aufwendig und das aus meiner Erfahrung heraus echt Erschreckende, und das passt halt ganz gut zu deiner Frage, ist, gefühlt sind die Menschen, die dann halt auch Pfändung haben, ein bisschen wie Sammelleidenschaft, was die Pfändung angeht. Also wir reden ganz, ganz, ganz selten darüber, dass es halt eine ist, sondern es häuft sich dann halt irgendwann an. Das merkt man halt richtig. Und du hast ganz viele typische Sachen, die immer wieder aufploppen in so einem Fall. Also so die Top 3, 4, 5, wenn es um Pfändungen geht, da reden wir über Dinge, also gerade so Thema wirklich Handyrechnung, also Handyverträge, ne? Also Vodafone, O2, Telekom hast du nicht gesehen, hast du gerne mit dabei. GEZ ist tatsächlich immer ein ganz großes und sehr beliebtes Thema. Dann auch ganz gerne so Geschichten wie Krankenkasse oder auch Finanzamt, wenn es so Richtung Steuern oder sowas geht. Das sind so eigentlich... Ja, stimmt. Wobei ich
Stadt, die, ja. Dass dann von der Stadt die Pfändung kommt.
Ja, ja. Und das Krasse ist halt, also wenn du halt irgendwann an dem Punkt bist, dass sich das ansammelt, es wird ja nicht besser. Also es wird ja eher dann schlimmer. Und ich kann mich tatsächlich sogar, das war noch vor der Zeit in der Pfändungsabteilung, an meine Zeit bei der Sparkasse erinnern. Wenn du da Kunden hattest, halt auch mit Pfändung, wenn du dann manchmal in den Verlauf reingeguckt hast, da waren Menschen dabei, Ende, also Anfang 20, so in der Richtung, wirklich noch junge Menschen, gerade am Anfang eigentlich ihres Lebens, und da standen dann teilweise Summen, die offen sind von, ja, 11.000, 20.000, 30.000 und mehr, weil es halt einfach irgendwann so viel ist, ne? Und das sammelt sich ja auch weiter an. Also nehmen wir zum Beispiel Handyvertrag, ist ja das beste Beispiel dafür. Im Zweifel, du zahlst halt die Rechnung nicht, das wird irgendwann, ne, Mahnung und Mahnbescheid, kommt es irgendwann zur Pfändung. Wenn du aber in der Zeit natürlich auch die weiteren Beträge auch nicht zahlst, wird ja das immer mehr. Und durch die Mahnkosten wird es dann auch wieder nochmal mehr. Also dieser Betrag wird ja, der erhöht sich ja immer weiter. Und ich hatte wirklich Menschen in der Zeit oder Fälle gesehen, wo man ganz klar sagen musste, also wenn ihr jetzt nicht ja komplett euer Leben vielleicht ändert oder unfassbar viel Geld auf einen Haufen bekommt, war irgendwie die Perspektive zu, wir kommen da wieder raus, nicht so wirklich gegeben. Das ist schon krass.
Das sind echt teilweise richtig heftige Fälle, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Insbesondere in der Sparkassenzeit, weil da hat man tatsächlich aufgrund des Kontrahierungszwangs, den die Sparkasse hat, nämlich, das bedeutet, die Sparkasse muss jedem Kunden oder jedem Menschen ein Konto eröffnen. Das sind dann eben auch diese Pfändungsschutzkonten, also dass du davon halt eine ganze Menge hattest irgendwo. Da siehst du auch manche Schicksale, wo es vielleicht einfach nicht am IQ lag oder an Faulheit, sondern vielleicht wirklich an Schicksalsschlägen, wo dann, keine Ahnung, wir hatten in den letzten Folgen irgendwie mal den Fall, da war jemand krank und hat dann eine Mahnung nicht wahrgenommen. Da kann mal sowas passieren, aber da ist es dann umso wichtiger, das haben wir auch schon mal gesagt, dann ja nach einer Lösung zu gucken, ne? Und nicht weiter zu sammeln und darauf zu warten, ach, das wird schon irgendwie. Das ist halt schon echt ein Teufelskreis dann irgendwann, ne?
Ja, man muss da, glaube ich, auch unterscheiden, ne? Also du hast halt Menschen mit dabei, die genauso wie Kevin beschrieben hat, da ist vielleicht ein Schicksalsschlag gewesen. Es gab wirklich echte Fälle auch, wo Menschen gesagt haben, naja, das waren Dinge, die hat im Zweifel hat der Partner, der Ehepartner auf den Namen des anderen bestellt, war irgendwann, hat es halt nicht bezahlt, so, und dann steht man halt da, kann es vielleicht gar nicht bezahlen oder hat die Rechnung entsprechend gar nicht bekommen, weil die vielleicht dann auch in den Papierkorb wanderten, dann stehst du halt erstmal vor dem Problem. Aber genau das, was Kevin halt beschrieben hat, ist total wichtig, wenn du es halt irgendwann weißt, es dann entsprechend anzugehen. Und dass man dann halt wirklich sich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt, um da halt mal irgendwann wieder rauszukommen? Weil wenn du eine Pfändung hast oder auch wenn du ein Pfändungsschutzkonto hast, Da brauchen wir nicht darüber reden, ob du in Zukunft mal einen Kredit bekommst und schon gar nicht darüber reden, ob du in Zukunft irgendwann Eigenheim eine Finanzierung kriegst, weil das ist raus. Also das Thema ist halt wirklich danach ausgeschlossen. Und es macht halt keinen Sinn, das einfach vor sich wegzuschieben, sondern es ist ganz wichtig, dann halt wirklich konkret zu gucken, okay, was ist offen, wie kriege ich das jetzt weg und es halt wirklich nach und nach dann ja zu erledigen.
Ja, damit hat auch meine nächste Frage zu tun. Außer Nicole möchte noch gerne.
Wenn du jetzt, ich glaube, ich könnte gar nicht in der Pfändungsabteilung sitzen. Ich glaube, ich hätte den ganzen Tag irgendwie Tränen in den Augen, wenn ich irgendwelche Schicksalsschläge von irgendwelchen Kunden höre. Da hast du doch manchmal eigentlich nur den einen Rat, guck, dass du zum Insolvenzverwalter kommst oder zur Schuldenberatung und mach eine Privatinsolvenz, oder? Wenn es so viele junge Leute sind, die über, ich sag jetzt mal, so wie du eben sagtest, 10, 11, 12, 15, 20.000 Euro Schulden haben und gar nicht wissen, woher, weil vielleicht der damalige Lebenspartner da irgendwas veranstaltet hat. Also
man muss es jetzt ein bisschen unterteilen. Also in der Sparkassenzeit bin ich tatsächlich bei dir. Da sprichst du natürlich dann auch mit den Menschen und das sind ja, also von bis, es gibt auch Menschen, wo du halt sagst, okay, das sind halt wirklich einfach, ich öffne halt den Brief nicht und wundere mich, aber ich habe es halt auch bestellt und kümmere mich einfach nicht. Da ist das Verständnis eher etwas geringer, logischerweise. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Summe und auf Rahmenbedingungen an. Macht es halt Sinn, den Schritt in eine Privatinsolvenz zu gehen? Oder was ich persönlich auch gut nachvollziehen kann, wenn man halt sagt, naja, ich habe doch die Sachen bestellt, ich muss mich darum kümmern, dass es auch dann zurückgezahlt wird. Also dann halt wirklich das aktiv auch entsprechend anzugehen. In der Pfändungsabteilung muss man aber sagen, ist das halt ein bisschen anders gewesen, weil wir haben da oder meine Mitarbeiter da, die sind jetzt nicht hingegangen und haben quasi eine Beratung von den Schuldnern gemacht, sondern die haben einfach nur die Konten bearbeitet, die bei den Banken, in dem Fall in erster Linie bei Volksbanken lagen. Also da war eigentlich nur, das war ein bisschen industrielles Abarbeiten eher, auch von der Schlagzahl, wo du einfach nur hingegangen bist, geguckt hast, alles klar, Pfändung in der Höhe, die wird dann eingetragen in dem jeweiligen Banksystem und das Konto wird gesperrt. Oder im Rahmen von halt, es ist ein Pfändungsschutzkonto da und man guckt, dass der entsprechende Freibetrag dann halt, dass das auch passt. Aber da geht's halt nicht darum, irgendjemand zu beraten, wie kommt man da raus, sondern da geht's eigentlich um den Teil, der bei der Bank liegt und der auch heute ja noch bei vielen Banken liegt, die sich tagtäglich um die Bearbeitung kümmern müssen. Weil das ist nämlich eine sehr zeitaufwendige Geschichte. Wir bei den Sparkassen, Kevin, wir haben das ja in vielen Fällen ja noch großteils auch selbst gemacht, ne? Also, dass du dann Konten entsprechend gesperrt hast, wenn du eine Meldung bekommen hast, dass ein Kunde eine Pfändung bekommen hat und sowas. Also es ist schon ein enormer Zeitaufwand, der auf jeden Fall auch da ist.
Das heißt, die Pfändungsabteilung bekommt automatisch einen Bescheid, wo kommt denn der Bescheid her, dass eine Pfändung?
Das war ja, also es ist ja eine Firma, die übernimmt für Volksbanken in erster Linie halt bestimmte Prozesse. Und wenn es um die Pfändung halt ging, dann war es tatsächlich so, dass die Gläubiger, die haben die Pfändung dann direkt auch an diese Pfändungsabteilung zugestellt. Also wir haben quasi jeden Tag dann entsprechend die gelben Briefe da gehabt. Die wurden dann geöffnet, die wurden dann digitalisiert und dann wird das jeden Tag bearbeitet.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Stunden standst du denn am Faxgerät für neue Pfändungen täglich?
Ich nicht. Ich hatte ja das große Glück, ich habe die Abteilung geleitet. Also ich habe quasi eher das organisatorische und dirigiert und Mitarbeiterführung machen dürfen. Aber tatsächlich für die Mitarbeiter war das schon ein ordentlicher Aufwand. Ich meine, es war dann irgendwann so, also es war in dem Zeitraum, wo ich da war, dass man das versucht hat, immer weiter zu digitalisieren, dass halt irgendwann auch viel halt digital direkt reinkam. Aber trotzdem, das ist halt schon, das ist eher, also wirklich industriemäßig eher abarbeiten. Das, ja, ist schon nicht ohne. Ehrlicherweise.
Also ich erinnere mich daran, bei meinem alten Arbeitgeber, wenn ich dann da angerufen habe in der Abteilung, da konntest du den ganzen Tag anrufen, da ging nie jemand dran. Wenn da mal ein Freizeichen war, weil in der Regel ist da Dauer besetzt.
So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem, was Sören auch eben schon mal angerissen hat. Was bedeutet denn eine Pfändung für die Finanzierung oder Bonität? Hat man dann noch überhaupt Chancen? Nein, sagt Sören.
Ganz schwer.
Erstmal nicht.
Und die Auswirkungen sind halt auch langfristig, ne? Also Pfändung heißt ja nicht nur in dem Moment, okay, ich habe eine Pfändung auf dem Konto, kriegst du eh keinen Kredit. Ich habe ein Pfändungsschutzkonto, keine Bank gibt dir einen Kredit. Aber selbst wenn du diesen Teil erledigt hast, dann hast du trotzdem, du wirst es an deiner Schufa, also an deinem Schufa-Score, merkst du das halt auch. Weil auch da wird eine Pfändung entsprechend hinterlegt. Das heißt, ja, so eine Pfändung kann wirklich dazu führen, dass du echt erstmal über einen längeren Zeitraum im Zweifel keine Finanzierung oder nur eine Finanzierung dann, wenn es irgendwann erledigt ist, zu unfassbar hohen Konditionen bekommst.
Und warum ist das so? Weil die Bank natürlich drauf guckt und sieht, na ja, da hat schon mal jemand eine Pfändung gekriegt. Wir haben gerade gelernt, wann kriegt man eine Pfändung, wenn ich etwas nicht bezahlen kann. Und wenn die Bank natürlich sieht, der Kunde konnte schon mal etwas nicht bezahlen, wie soll der Kunde denn jetzt die Raten zahlen können? So, das schwingt dann natürlich mit. Und das ist dann ja sogar faktisch schriftlich festgehalten, dass er es schon mal nicht konnte. Was auch immer es war, aber es schwingt natürlich mit und die Bank hat direkt ein Bonitätsthema, ne?
Und es ist nochmal ein Schritt weiter, Kevin. Mhm. Es ist ja nicht nur der Punkt, dass eine Pfändung aussagt, da ist ein Kunde, der seine Ratenverpflichtung nicht nachkommen konnte. Ich glaube, das ist ein Punkt, der vom Grundsatz her wahrscheinlich sogar bei den meisten Banken und auch bei den meisten Bankern ja durchaus mal nachvollziehen kann. Es kann Situationen im Leben geben, wenn Dinge passieren, private Dinge, im Job Dinge, dass du vielleicht mal in Schwierigkeiten kommst. Aber wir haben ja bei einem der letzten Folgen drüber gesprochen. Was mache ich, wenn ich die Rate nicht zahlen kann? Proaktiv mich melden. Sei es bei einer Bank, sei es aber genauso gut natürlich auch bei jedem anderen. Also das sollte ich auch machen, wenn ich eine Rechnung bekommen habe, die noch zu bezahlen ist, bei der GEZ oder bei Vodafone oder bei, total egal, vollkommen irrelevant. Eine Pfändung geht aber ja noch einen Schritt weiter, weil der Kunde hat nicht nur gezeigt, dass er die Rechnung nicht bezahlt, die er bestellt hat, sondern nachdem er dann ja sogar darauf hingewiesen wurde, weil der Schritt bis zur Pfändung ist in der Regel ja keiner, ich kriege heute die Rechnung und morgen die Pfändung. Das ist so nicht. Du hast ja schon Punkte, da kommt nochmal, da kommt die erste Mahnung und die zweite Mahnung in der Regel. Ne? Also da passiert ja was dazwischen. Aber auch darauf hat jemand nicht reagiert und das macht für eine Bank ist, glaube ich, dann noch viel krasser, weil man dann nicht nur sagen kann, okay, der zahlt einfach die Rechnung mal nicht, sondern dem scheint das auch vom Gefühl her in dem Moment echt erstmal egal zu sein. Und das ist, da kann ich auch nachvollziehen, dass da eine Bank sagt, boah, da habe ich jetzt aber Bauchschmerzen mit, so jemanden, unabhängig mal von dem persönlichen Schicksalsschlag, der da sein kann, dann aber so jemand halt einen Kredit zu geben.
Ja, dennoch muss man aber dann, also wenn es dann wirklich so ist, der Kunde XY kommt, hatte mal eine Pfändung oder hat eine Pfändung, dass man dann trotzdem lösungsorientiert dran geht, wenn der Wunsch nach Eigentum da ist und dann aufzuzeigen, pass auf, was können wir eigentlich machen, um jetzt mal wieder auf die richtige Bahn zu kommen, einfach mal ein bisschen Geld zur Seite legen, Eigenkapital aufbauen, Einnahmen-Ausgabenlisten zu bauen, ne? Wo gibt es Engpässe? Warum sind die Engpässe da? Wo kann ich Dinge einsparen? Dass man einfach auch da eine vernünftige Budgetberatung startet, um zu gucken, wie kann die Zukunft aussehen? Weil jeder kann vielleicht mal aus irgendwelchen Jugendsünden, weiß der Henker, warum zu viel Tipico gezockt und nachher nicht für meine Rechnung aufgekommen, was weiß ich. Dass man sowas aber trotzdem, dass der Stein nicht zu groß ist, der da im Wege liegt und ja, einfach an der Lösung arbeiten, ne?
Okay, also es ist kein hundertprozentiges Nein.
Es ist ein temporäres, glaube ich.
Ja.
Okay. Das kann man, vielleicht können wir das halt sagen, ne? Dass man sagt, es ist halt in dem Moment, wenn du es hast, ist es ein Riesenproblem und wird nicht zu einer Lösung führen. Aber natürlich ist es richtig, was Kevin sagt, wenn ich halt dann hingehe, es dann irgendwann erledigt ist und dann halt auch einfach auch zeige, dass ich daraus gelernt habe. Weil jeder macht von uns Fehler, das ist total normal. Man muss halt im Zweifel einfach daraus lernen und dann halt mit einem klaren Plan dran zu gehen. Natürlich kann dann irgendwann umgesetzt werden. Aber wir reden halt dann vielleicht nicht von heute, sondern wir reden vielleicht eher von
3, 4 Jahre.
5 Jahre. Ja, weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, was da ist, ne? Also reden wir über 200 Euro, der da offen ist als Pfändungsbetrag und du kannst ihn direkt bezahlen, geht's natürlich schneller. reden wir über, ich glaube, ich habe in der Spitze schon mal sechsstellige Beträge gesehen bei einem Kunden. Das war ja kein Witz. Ich hatte das, glaube ich, in der vorletzten Folge oder so, hatte ich ja gesagt gehabt. Wir hatten in der, also ihr müsst euch das vorstellen, es ist ja noch nicht alles digital. Das heißt, aus der Vergangenheit heraus wurden quasi die Pfändungen in der Abteilung halt auch abgeheftet. Also es war ein riesiger Großraumbüro und riesig hohe Schränke, also viel, viel größer als ich. Gut, das ist jetzt nicht schwer, aber größer auf jeden Fall deutlich als ich. Mit Ordnern, Aktenschränke. In der Regel halt dann...
Hattest du dann wie bei Harry Potter so eine Leiter, wo du so hoch rennen musstest, die du so von links nach rechts schmeißen konntest, damit du zum richtigen Ordner kommst, weil du nicht dran kamst wegen deiner Größe?
Das leider nicht.
Oder so einen kleinen Tritt.
Ja, den gab es, aber ich musste ja zum Glück nicht hochklettern, weil ich mag nämlich Leiter nicht, da bin ich raus. Also auch gut, dass ich das nicht machen musste. Aber es war halt dann wirklich so, von den ganzen Banken, die betreut wurden, gab es in der Regel halt immer, ne, dass man das gesagt hat, so hier ist der Bereich, wo dann halt von der Bank die Ordner sind mit den ganzen Pfändungen und dann wieder von der Bank. Je nach Größe der Bank war das natürlich ja teilweise echt schon riesig. Also da hast du ganze Wände voll nur mit halt Ordnern. Wahnsinn ist dann aber, es gibt selbst da... Ich weiß nicht, also es ist, auf der einen Seite ist es ein bisschen zum Schmunzeln, aber es ist auch super erschreckend. Es gab wirklich Ordner, nicht die zu einer Bank gehörten, sondern die wirklich nur für einen Kunden waren. Und dann reden wir nicht mehr über 100 Euro Pfändungsbetrag, der noch bezahlt werden muss, sondern dann reden wir halt wirklich über sechsstellige Beträge, wo du halt weißt, das kannst du eigentlich nicht mehr. Aber da sind dann, Nicole, du hast ja gesagt, mir mit Insolvenz, das sind dann wirklich Menschen, die halt teilweise, ich habe mich auch noch von der Sparkasse mich dran erinnern, die einfach sagen, ja, sehe ich nicht ein, habe ich keinen Bock drauf, ist mir egal, lasse ich halt, interessiert mich nicht. Finde ich manchmal ja, schwierig.
Also ich habe es immer so gehalten, egal ob es jetzt ein Pfändungsschutzkonto war oder egal, was der Kunde wollte, ich habe mir und meinen Kollegen immer gesagt, stellt euch mal die Frage, ob ihr dem Kunden aus eurem Portemonnaie Geld leihen würdet. Und wenn du das ganz klar mit Nein beantworten kannst, lass das Geschäft lieber sein. Weil, wann geht der Kunde denn zu einer anderen Bank und möchte ein Konto eröffnen? In der Regel dann, wenn irgendwas bei der anderen Bank in den Fritten ist. Ein P-Konto oder was auch immer. Oder Pfändung ohne Ende. Ich komme mit meinem Berater nicht klar. Der will mir keinen Kredit geben. Ja, dann tut mir leid, aber wir auch nicht mehr.
Aber ich habe das jetzt falsch verstanden, oder? Du wolltest jetzt damit nicht sagen, du hast quasi bei einem Kunden, der mit einer Pfändung oder einem Pfändungsschutzkonto kam, gesagt, wenn ich dem einen Kredit geben würde, dann hätte ich... Nein, das ging bei euch ja auch nicht. Ja, okay.
Nein.
Dann bin ich
jetzt
beruhigt.
Du hast ja aber auch manchmal Kunden, die haben jetzt keine Pfändung an den Füße, aber du siehst, wenn du dir die Kontoauszüge anguckst, schon mal 3 bis 17 Lastschriftrückgaben oder so. Also kannst du dir ja schon ein Bild darüber machen, wie die Zusammenarbeit mit diesem Kunden werden wird. Entweder telefonierst du dem hinterher, weil irgendwelche Beiträge in Versicherungen und Co. nicht geflossen sind, oder aber der die monatlichen Raten für einen Kredit nicht bezahlt hat. Also du merkst ja schon an ganz vielen Sachen, will ich Geschäft mit diesem Menschen machen oder nicht. Und manchmal, wir machen alle gerne Geschäft, aber manchmal sagt man auch einfach nein, weil man genau weiß, da hängt noch so viel hinter.
Es ist wie ein Boomerang, ja. Kommt wieder zurück.
Ja,
das, was mir aufgefallen ist, ich habe in der Vergangenheit 2, 3 Kunden gehabt, wo es um das Thema ging, ich habe ein Abwicklungskonto oder einen Schufa-Eintrag mit Abwicklungskonto, wo zum Beispiel ein Kredit nicht zurückgezahlt werden konnte. Eine spezielle Kundin mit 29,95 Euro Abwicklungskonto der Telekom in der Schufa, wo ein... früherer Ex-Mann Rechnungen nicht bezahlt hat, wie auch immer. Ihr wurde es eingetragen. Was meine Erfahrung, die ich gemacht habe die letzten 2 Jahre, ist, du kannst mittlerweile mit der Schufa ein bisschen vernünftiger reden. Es ist zwar immer noch sehr, sehr schwierig, Sachen vor der Frist austragen zu lassen, aber aufgrund dessen, dass das ein oder andere an BGH-Urteilen schon vorliegt, wo Kunden geklagt haben, wo es einfach normalerweise steht es drei Jahre in der Schufa, wo wir das Glück hatten, bei dem einen oder anderen nach anderthalb Jahren das schon löschen zu lassen, weil dieses, das was Sören eben sagt, diese Pfändung und die Eintragung auch in der Schufa sorgen leider dafür, dass erstmal die nächsten Jahre nichts geht. Und jetzt ist der Kunde vielleicht unverschuldet in diese Situation gekommen und möchte gerne ein Eigenheim kaufen und dem sind die Hände gebunden. Und gerade vor kurzem im Dezember hatte ich das noch mit zwei ganz, ganz lieben Kunden. Die haben die Schufa angeschrieben und siehe da, an Heiligabend kam morgens die Nachricht um 20 nach 7, meine Schufa ist jetzt sauber, es wurde gelöscht. So. Da freust du dich natürlich auch dann für einen Kunden, der unverschuldet in diese Situation gekommen ist.
Ja, absolut. Ja.
Und wir können sie nicht alle über einen Kamm scheren, würde ich auch nicht tun. Wir wissen alle nicht, wir sehen immer nur das, was gerade vor uns sitzt und wir wissen nicht, womit der Kunde gerade kämpft.
Ihr habt es ja eben auch schon mal angesprochen, aber vielleicht könnt ihr es nochmal zusammenfassen. Was sind denn konkrete Schritte, wenn ich in Gefahr bin von der Pfändung oder mittendrin stecke?
Offen und ehrliche Kommunikation, finde ich.
Ja, das passt auf jeden Fall. Da kann man einen Haken dran machen. Sich dann aber auch im Zweifel halt wirklich Hilfe holen. Also man muss, ich meine, das ist ein Thema, das, wenn ich da drin stecke, mit Sicherheit ja auch für viele echt peinlich ist. Also das hat so dieses Schamgefühl und ich denke mir, boah, wenn ich jetzt mit jemandem rede. Aber ganz ehrlich, Leute, man braucht manchmal jemand von außen, der einem sagt, wo es denn hinzugehen hat und wo, was man selbst vielleicht gerade nicht sehen möchte. Und es ist ganz egal, ob ihr bei eurer Hausbank einen tollen Berater habt, mit dem ihr super könnt, der sich die Zeit nimmt, ob ihr zu einem Finanzberater wie bei uns seid, mit dem man darüber spricht, ob ihr wirklich zu einer Schuldnerberatung konkret geht, aber sich einfach irgendwo Expertise zu holen. Mal jemand anderen, der drauf guckt und der sagt, hey, das sollte der Weg sein, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Step auch dabei.
Kennt ihr noch Peter Zwegert?
Ja.
Ich wollte es gerade sagen.
Geil, ne? Das war immer schön, sich das anzuschauen. Gott hab ihn selig, aber das war schon immer wild. Ich meine, wer weiß, da ist wahrscheinlich wahnsinnig viel per Drehbuch und fingiert und so.
Das glaube ich noch nicht mal so.
Aber das, was er gemacht hat, war schon so einfach und es hat so oft einfach geholfen, sich die einen haben die Ausgaben, ich kann es tausendfach wiederholen, aber das bringt so viel, sich einen Überblick zu verschaffen. Was kommt rein, was geht raus, was kann ich mir wirklich noch leisten im Monat oder auch nicht? Weil dann ist einem schon so viel geholfen, dann kommt man im Zweifel gar nicht in so eine Situation, weil ich kann halt nur das ausgeben, was ich habe. Oder ich hol mir einen Kredit, auch in Ordnung, aber den muss ich halt auch zurückzahlen können. Das muss vorher klar sein und nicht erst später merken, wenn dann die Mahnbescheide reinflattern. Ah, ja, das wäre gut.
Pfändungsschutzkonto, natürlich haben wir darüber gesprochen, ist auf jeden Fall etwas, wenn eine Pfändung schon da ist, dann der Schritt, da was zu tun, weil sonst kannst du halt gar nicht handeln und gar nicht handeln hilft dir im Zweifel halt auch nicht. Dann ist mit Sicherheit auch so ein Thema, dass man das entsprechend halt offenlegt, wenn es darum geht. Ne? Also das, was Nicole so ein bisschen schon angerissen hat, mit dem, ich bin halt ehrlich und spreche da offen für.
Und sich auch bewusst machen, wenn ich, also sich selbst die Schulden mal offen zu legen, sich selbst mal aufzuschreiben, was habe ich eigentlich auf dem Deckel? Also ist es nur Klarna, die Pizzabestellung, die ich per PayPal bestellt habe und erst in 30 Tagen zahle, rede ich da über 20 Euro oder wie viel Posten sind es eigentlich? Wie oft habe ich bei Zalando, mein Gott, heute ist aber auch wirklich schwierig mit mir, wie oft habe ich bei Zalando bestellt und ist nicht bezahlt? Welche Kredite habe ich überhaupt? Dass man sich das einfach mal vor Augen führt, weil ich glaube, spätestens dann wacht man auf, was da eigentlich los ist.
So, aber jetzt erinnern wir uns doch mal zurück, Entschuldigung, wenn ich ja jetzt auch noch reingrätsche, als wir im Hause einer Bank saßen, hatten wir ja nicht nur unsere normalen Kunden, wir haben natürlich die im Pool waren noch mit betreut. Wenn Ultimo heißt, Monatsende war und es kamen ein paar mehr Kunden, hast du dich dann auch noch um die mitgekümmert. Der Banker heute hat doch gar keine Zeit, sich 2-3 Stunden mit dir dahinzusetzen um diesen ganzen Firlefanz auseinander zu rupfen. Ich habe das einmal gemacht. End vom Lied war, was Kevin eben schon sagte, du kannst nicht mehr ausgeben, wie du einnimmst. Das ist da mal über Dispo und noch ein Dispo und noch ein Dispo passiert. Die Kundin hat mich angeguckt, hat angefangen zu heulen und hat mich gefragt, Frau Winkelmann, haben Sie eine Schere? Da habe ich gedacht, will die dir jetzt die Schere in der Halsschlagader rammen oder was ist jetzt hier los? Warst du zu ehrlich vielleicht? Ich sage, ja, ich habe eine Schere. Ja, können Sie mir die mal geben? Habe ich ihr die Schere gegeben und sie hat ihre, weil sie hat alles nur mit Karte gezahlt, sie hatte keinen Überblick mehr. Sie hat ihre EC-Karte und ihre Sparkarte durchgeschnitten.
Das war jetzt eine Spannung.
Kannst du das nicht so machen? Spannungsbogen gebaut.
Ja, ja, aber ich gewaltig. Schon, ich habe das Blut und schon fließen gesehen.
Ich auch.
Ja, wir hatten die Vereinbarung, dass sie einmal im Monat zum Schalter kommt. Zum Schalter kommt, Geld mitnimmt und dann mal ein Haushaltsbuch führt. Was hast du gerade gesagt?
Rebecca sah so aus, als hätte sie sich schon drauf gefreut, wenn die Geschichte so ausgegangen wäre, dass die Schere bei der Kundin selbst zum Einsatz. Sie sah mich so aus.
Also, hoffentlich. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, die schneidet doch jetzt nicht die Karte durch. Das wäre für mich wahrscheinlich der größte Schock gewesen.
Hat sie.
Ich wäre normal
unter
gewesen.
Tränen. Und heute, ich glaube, es war 2013. Heute wohnen die mit ihren zwei Kindern in einem schönen Einfamilienhaus in Krefeld und alles gut.
Zeigt, dass es halt auch ja in die andere Richtung dann gehen kann, wenn man sich den Ganzen bewusst macht. Ne? Und wir hatten ja das vielleicht so der letzte Punkt dazu, was kann man halt machen? Tatsächlich das Thema Privatinsolvenz kann ein Punkt sein. Man muss halt immer überlegen. Ne? Also das hat ja auch Effekte. Das ist jetzt nicht einfach mal eben schnell gemacht und dann ist ja alles easy. Sondern da sollte man schon genau drüber nachdenken. Aber das kann halt ein Punkt natürlich sein. Wichtig ist, dass man sich halt, und das ist, glaube ich, das, was wir ja insgesamt gesagt haben, dieses Klarmachen ist halt ganz entscheidend. Und da habe ich eine, das hätte auch heute durchaus Fail der Woche sein können tatsächlich. Wäre auch möglich gewesen. Ich habe jetzt vor zwei Wochen, das ist schon vor zwei Wochen her, also wäre eher Fail der Woche von vor also schon mal hatte ich einen Kunden da, einen Selbstständigen, so als Handelsvertreter, der so ein bisschen was ja für so ein Franchise-System quasi vertreibt. Und den ich dann gefragt habe, ja und, ne, wie läuft's denn so? Weil der wollte sich wegen der Modernisierung erkundigen. Ich meinte, ja, so ein bisschen schlechter ist es, ne? Vor zwei Jahren war es noch richtig mega und jetzt so letztes Jahr ist schon so ein bisschen eingesackt. Und dann fragte ich, ja, was heißt das denn jetzt? Ne? Also wir haben ja schon mal über das Thema Selbstständigkeit gesprochen, ne? Dann hast du so Menschen da sitzen, die sagen diese, ja, es war da gut oder es war da nicht so gut, aber was ist das? Ne? Wir brauchen Zahlen, Fakten, Zahlen, darum geht's. Und dann fing er an, mir zu erzählen, was denn, wie hoch die Umsätze sind. Und ich habe dann für mich schon mal so grob durchkalkuliert, okay, das war der Umsatz, er musste noch was abgeben, da kann doch gar nicht so viel. Und er hatte glücklicherweise, hatte der auch seine Zahlen sogar mit. Also die waren gut vorbereitet, beziehungsweise die Frau war gut vorbereitet. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und haben das mal runtergerechnet. Boah, ist dem schlecht geworden. Der hatte noch vorher für sich die Frage, ne, ja, eigentlich auch müsste auch ganz gut sein und so. Und dann haben wir mal geguckt, also faktisch gesehen, das Nettoeinkommen bei der Selbstständigkeit lag deutlich unter 1.000 Euro. Allerdings nur, also noch nicht das letzte Jahr mit einbezogen, weil da hatten wir die Zahlen noch nicht, das war ja schlechter, also von den guten Jahren. Und da sitzt du echt da und musst dann einem älteren, also einem gestandenen Menschen, der das jahrelang gemacht hat, dem eigentlich mal sagen und einen Spiegel vorhalten, das geht so nicht. Und man sieht halt wirklich dieses Thema, sich klar dessen zu machen. Und es ist egal, ob wir über Einnahmen-Ausgaben reden, ob wir darüber reden, wie viel verdiene ich tatsächlich in der Selbstständigkeit. Das ist so wichtig, einfach mal klar aufgezeigt zu bekommen, das verdiene ich, das habe ich übrig, das kann ich mir leisten oder das kann ich mir halt auch nicht leisten. Das tut manchmal weh, aber das ist total wichtig.
Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn es nicht angeht.
Nee,
oder wenn die Schere da liegt.
Siehst du, wenn...
Wo die Schere liegt.
Wenn Sören vorangeht.
Sind wir wieder bei Gedichten?
Ja.
Unser zaster Fakt diese Woche. Laut Statistischem Bundesamt hatten 2023 über 6,1 Millionen Menschen in Deutschland sogenannte harte Negativmeldungen in der Schufa. Pfändung inklusive. Aber der häufigste Grund war nicht böser Wille, sondern einfach fehlendes Wissen und Ignoranz. Ignoranz hört sich so böse an. Aber
ja, das, ich glaube,
ja, wenn ich den Strafzettel liegen lasse, bewusst, dann ist das ignorant.
Ja, okay. So. Ich war letztes Jahr mal bei Kunden, da ging es auch um so das Thema, ne, Rechnung noch nicht bezahlt, auch Pfändung. Und sie sagte zu mir, ja, hier, das sind die Briefe, aber wir haben die dann jetzt in der letzten Zeit nicht mehr aufgemacht. Das ist so ein Teufelskreis. Das ist manchmal gar nicht böser Wille, aber das ist so dieses, ach, es ist eh schon so viel, oh, jetzt will ich mich damit nicht auch noch auseinandersetzen. Macht es. Guck da rein, ruf
die Einstellung an. Die Einstellung ist ja auch cool. Wenn ich nicht reingucke, kann's ja nicht schlimmer werden.
Das ist das sogenannte Todstellen.
Das ist, damit man einfach nachts besser schlafen kann.
Genau.
Nee.
Manchmal mache ich auch einen Brief, den mache ich erst am nächsten Tag auf. Mache ich so, nee, heute nicht mehr.
Mach's morgen.
Mach morgen.
Ja. Guckst du am nächsten Tag rein, oh, Knast.
Auch mache ich übermorgen.
Genau. Aber ich habe die Nacht noch nicht dran gedacht, also.
Ja, sehr geschickt.
Habe ich noch eine Nacht gut geschlafen.
Sehr geschickt, Rebecca, muss man sagen. Also ist schon.
Ja, ich weiß, so bin ich. So, liebe Zuhörer, kennt ihr das Thema aus eigener Erfahrung, direkt oder im Umfeld? Habt ihr Fragen dazu, wie man aus der Schuldenfalle rauskommt? Schreibt uns ganz anonym auf Insta oder LinkedIn. Wir machen gerne eine eigene Sonderfolge, wenn genug Fragen reinkommen. Ja, und das war auch schon wieder Zaster und Zinsen, der Podcast. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das oft mit Scham behaftet ist, aber unglaublich wichtig ist zu verstehen, die Insolvenz. Was bedeutet es, wirklich nicht mehr zahlen zu können? Welche Schritte folgen und wie kommt man da wieder raus? Wir haben dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie wurde hier im Podcast schon einmal ganz liebevoll von Kevin gegrüßt und diesmal erzählt sie ihre eigene Geschichte. Ungeschönt, ehrlich, mit allem, was dazugehört. Eine Folge über das Ende der Illusion und den Anfang von etwas Neuem. Ach, das hört sich doch wunderschön an.
Toll, oder? Mhm.
Ja, wirklich. Ja. Also, lasst ein Like und einen Kommentar da.
So. Ach, jetzt geht das wieder los mit ihrem Abo-Gedöne da immer.
Ja, das ist aber wichtig. Ihr seht jetzt unten, ne, also aktiviert auf jeden Fall die Glocke, das ist super wichtig, damit ihr nämlich keine Folge mehr verpasst, weil ihr wollt ja auch nächste Woche sehen, was der Helms wieder für Quatsch macht.
Wieso Quatsch? Ja. Ich bin ein total wichtiger Bestandteil dieser Podcast-Geschichte hier. Sollen wir jetzt schon verraten, wer kommt, oder machen wir das?
Nee, das machen wir, glaube ich, als Überraschung. Ja.
Okay, machen wir Surprise.
Ja.
Trotzdem jetzt schon mal schöne Grüße, falls du uns an. Ja, doch. Schöne
auch
Grüße.
So unbekannterweise.
Aber es gibt übrigens, aber zum Thema hier Zaster und Zinsen und du bist ein wichtiger Teil des Podcasts. Es ist halt wie in jeder Gruppe. Es gibt in jeder Gruppe immer einen Klassenclown. Herzlich willkommen, ja. Kevin.
Ja, aber das ist mein Leben. Ich habe da auch ein bisschen Spaß dran. Guck mal, ohne mich wäre das doch hier eine Trauerveranstaltung.
Stimmt, wenn wir nur weinen die ganze Zeit.
Ja, vor lauter Glück.
Ja.
Tschüss.
So,
in dem Sinne,
tschüss, ihr Lieben.
Euch eine schöne Woche.
Bis
Macht's
bald.
Gut.
Ciao.
Ciao.